Ja, ich fand das eine ganz tolle Geschichte von Valeria. Vielleicht zeugnishaft ganz kurz. Ich hatte, als wir angefangen haben zu arbeiten in der Klinik in Bielefeld, da hatten wir eine recht schlechte Belegung. Und dann war mir dieser Vers deutlich geworden, dass wir Gott vertrauen können, dass wir uns, wenn wir uns ihm hingeben, dass er auch Gnade schenkt und segnet, auch im Überfluss. Hier steht ja, dass Jesus im Übermaß oder Gott im Übermaß segnet. In einer anderen Übersetzung steht, bis der Platz nicht ausreicht. Und mich hatte das damals angesprungen, weil wir haben eben Plätze. Wir haben ja keine Betten, dadurch, dass wir eine Tagesklinik sind, haben wir Plätze. Und das war für uns ein Gebetsanliegen am Anfang. Und dann hat sich das, nachdem wir so eine Zeit lang dafür gebetet haben, sehr, sehr schnell eigentlich und auch recht plötzlich und unerwartet so geändert, dass wir so viele Patienten hatten, dass wir tatsächlich nicht wussten, ob wir mit dem Platz hinkommen, einschließlich der Parkplätze, wo ja viele geparkt haben, hatten, sodass es auf einmal ein Problem war. Können wir die alle unterbringen? Wo Gott einfach gezeigt hat, er kann so stark segnen, dass der Platz nicht ausreicht. Aber es ist auch immer wieder eine Sache, das müssen wir immer wieder neu lernen. Das hat man nicht einmal, denke ich, so gemacht und dann reicht das fürs Leben. Sondern, ja, ich denke, es lohnt sich immer wieder, Jesus zu vertrauen, auch was den Zehnten betrifft, was Geld betrifft. Von daher, vielen Dank für das Beispiel. Ich glaube, es ist nicht nur gut für die Kinder, sondern für uns auch, das immer wieder mal zu hören. Und wie gesagt, wir haben's, man kann es auch tatsächlich erleben, ganz real, ganz praktisch. Ja, Jesus sündlos, das ist heute das Thema. Ein Missionar unterhält sich, ich weiß nicht, ob die Geschichte genauso stimmt, aber ich glaube in Indien, mit einem jungen Mann über den Glauben. Und der will ihm deutlich machen, jeder Mensch hat Sünde in seinem Leben. Der junge Mann jetzt behauptet, ich habe noch nie in meinem Leben gesündigt. Der Missionar ist ein bisschen erstaunt, bohrt ein bisschen nach, zählt verschiedene Sünden auf. Und immer wieder sagt dieser Mann, nee, diese Sünde habe ich noch nie begangen. Und irgendwann meint dann der Missionar, das ist schon bemerkenswert, was du so sagst, da bist du doch sicher jetzt stolz drauf. Der junge Mann antwortet prompt, und wie stolz ich darauf bin. Ja, dann hat er ihn natürlich gehabt. Ihr merkt schon an, wenn wir so schmunzeln über diese Geschichte, weil uns eigentlich allen klar ist, dieser junge Mann hat eben unter einer völligen Fehlwahrnehmung gelitten. Und es ist aber trotzdem, oder ein sehr ernstes Thema, das ernste Thema überhaupt. Denn das ist ja das große Problem. Sünde ist da, das durchdringt die Menschheit, prägt bis hin zu unvorstellbaren Kriegen und Gräueltaten das Leben, die Geschichte. In der Menschheitsgeschichte hat sich da ein unglaubliches Zerstörungspotenzial entfaltet. Und das ist ein Thema, was uns beschäftigt. Sind wir sündig? In welchem Umfang? Wie können wir damit umgehen? Wo kann uns auch jemand helfen? Wo gibt es eine Lösung? Oder gibt es diese Lösung überhaupt? Wie sind verschiedene Menschen, Gruppen damit umgegangen? Ich will einfach anfangen mal mit Mohammed, der Begründer der zweitgrößten Weltreligion. Immer wieder stellte sich bei ihm die Frage, hat Allah mir vergeben? Und wir sehen Ausrufe in einer Sure auch, Allah möge ihm, also Mohammed, die Schuld vergeben. Und er soll auch in Sure 110 um Vergebung bitten. Das heißt, er war sich nicht sicher, ist Sünde in meinem Leben? Oder wahrscheinlich hat das sogar wahrgenommen und hat Allah um Vergebung gebeten oder sollte ihn um Vergebung beten. Mohammed hatte Ängste und Sorgen, ob Allah ihn angenommen habe. Und er gab dann entsprechend auch zu, nicht wirklich helfen zu können, weil er sah, da ist ja bei mir auch Sünde, Probleme da. So spricht er in einer Sure, oh mein Herr, lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein. Und in einer anderen Sure steht, sprich also über Mohammed, ich habe nicht die Macht, euch Schaden oder Nutzen zuzufügen. Also Mohammed erkennt, er kann gar nicht wirklich helfen. Er wird auch immer wieder gewarnt, im Koran selber diese nicht zu verändern, andere Götter nicht zu verehren oder auch nicht zu den Zweiflern zu gehören, weil er immer wieder scheinbar auch gezweifelt hat. Deshalb eben auch diese Sure nachvollziehbar. Und es wird dementsprechend auch von den Engeln gesagt und auch von gläubigen Muslimen wird es ihnen geboten, in Sure 33, 56, wahrlich, Allah sendet Segnungen auf den Propheten und seine Engel bitten darum für ihn. O, die ihr glaubt, bittet auch für ihn. Das heißt, gläubige Muslime werden aufgefordert, für Mohammed zu beten, damit er von Allah angenommen wird. Und das tun auch viele Muslime. Wir haben jetzt Ramadan, endet diese Woche. Auch da, denke ich, werden das viele Muslime tun. Daraus folgend hatten weder Muslime oder auch Mohammed selber keine Gewissheit, ob sie in den Himmel, in das Paradies kommen. Und selbst Die, die Allah am nächsten sind, steht ja an einer anderen Stelle, können nur auf seine Barmherzigkeit hoffen. Sie wissen es aber nicht. Und das ist eben typisch auch für den Islam als Gesetzesreligion. Sie kann eben keine Lösung schaffen. Es bleibt immer die Frage, bin ich gut genug? Ist da nicht doch letztlich Sünde in meinem Leben? Und wenn man ehrlich ist, wird man es immer bestätigen müssen. Es würde also auch keiner schaffen, dies zu erreichen. Wir hatten es gerade schon ein bisschen gehört. Buddha, der Begründer des Buddhismus, heißt eigentlich Siddhartha Gautama. Auf den bezieht sich der Buddhismus als wohl viertgrößte Weltreligion, so etwa 230 bis 500 Millionen Menschen, die sich dazugehörig sehen. Soweit wir wissen, war er jemand, der gesagt hat, ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Somit hat er sich auch als sündhaft, als fehlerbehaftet gesehen. Im Buddhismus haben wir sicherlich noch ein anderes Verständnis von dem, wie Sünde ist, wie es gefüllt ist. Aber er sah das Problem des Leidens, der Unzugänglichkeit und hoffte, sich weiterentwickeln zu können. Aber letztlich hat er kein Problem gehabt. Er hat genauso gesehen, da ist Sünde, da sind Dinge, die nicht funktionieren, die nicht in Ordnung sind, die nicht gut sind. Wir haben keine echte Lösung darauf. Das ist die Pagode in Myanmar, Idragun in der Hauptstadt. Dort werden also dann Judith und Sean auch leben. Die haben sie, glaube ich, auch schon gesehen. Das ist so eins der größten Tempel des Buddhismus. Myanmar selber jetzt als ein Land ist eins der buddhistischsten auf der Welt. Und dort haben, das haben ja Judith und Sean vielleicht auch schon erzählt, in den Hauskreisen auch teilweise hier, letztlich ist dort eine große Hoffnungslosigkeit und auch Passivität da, weil man keine echte Lösung für dieses Problem hat. Gehen wir weiter. Josip Tito in diesem Fall, Staatspräsident des ehemaligen Jugoslawien. Jugoslawien hat dann nachher ein bisschen anderen Weg eingegangen, war aber letztlich ein kommunistisches Land, hat irgendwann zugegeben, gesagt, es gibt in Jugoslawien keinen Kommunismus. Auch in der Sowjetunion gibt es ihn nicht, denn wir bleiben Egoisten. Das heißt, auch hier muss letztlich zugegeben werden, bei dieser großen, umfassenden Ideologie, das größte Problem, was wir eigentlich haben, ist unsere Sündhaftigkeit, ist unser Egoismus. Wir haben trotz Revolution, Konterrevolution, Gesellschaftsveränderung, was auch immer, haben wir es nicht geschafft, an das Kernproblem dranzukommen. Weil wir letztlich, wenn wir ehrlich sind, auch zugeben müssen, dass wir Egoisten sind. Das fand ich ein ganz spannendes Zitat, im Augenblick eines der großen Diskussionsthemen, auch völlig berechtigt. Wir haben ja von der Europawahl ein bisschen gehört, eins der Themen, die dort ganz entscheidend eben zu den Wahlen beigetragen haben, diskutiert wurden, sind eben letztlich die Umweltprobleme, Frage des Klimawandels und so weiter. Und ich fand es ganz interessant, ein Wissenschaftler, den kannte ich vorher auch nicht, aber er hat Präsidenten beraten, was er dann letztlich nach Jahrzehnten an Erfahrung weitergegeben hat. Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht. Also hier jemand, der zu einer ganz aktuellen Problematik etwas sagt und letztlich zugeben muss, ja, wir haben Techniken, wir haben Wissenschaft, wir haben Entwicklungen in den letzten 30 Jahren, aber das eigentliche Grundproblem haben wir gar nicht gelöst. Wir leben weiterhin noch mit diesem Problem. Die Bibel will es als Sünde bezeichnen. Andere Begriffe, die das letztlich umschreiben oder Auswirkungen der Sünde sind, sind eben Egoismus, Gier, Gleichgültigkeit. Und das gibt er letztlich zu und sagt, das ist das eigentliche Problem. Das ist Rousseau. Letztlich ein ganz wesentlicher Protagonist des Humanismus über die Aufklärung war ein Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher, Komponist der Aufklärung des Humanismus, hat er ganz stark geprägt. Letztlich der Humanismus ist ja das, was unsere Gesellschaft auch sehr stark prägt. Wenn man es genau nimmt, ist es ja fast eine Art säkulärer Gegenentwurf zum christlichen Denken und zur Reformation, wo man gesagt hat, eigentlich das Wesentliche ist der Verstand und wir müssen uns sozusagen lösen von dem, dass wir einfach nur denken, wir sind sündhaft in uns, sondern wir sind eigentlich im Kern gut. Das war auch sicherlich noch ein bisschen komplexer in der Gesamtdarstellung, aber ein Kern der Aussage, der Aufklärung des Humanismus, von dem wir geprägt sind, in unserer Gesellschaft, in der Pädagogik und so weiter. Rousseau schreibt, die Menschen sind böse, eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis, jedoch der Mensch ist von Natur aus gut, Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Man bewundere die menschliche Gesellschaft, so viel man will. Es wird deshalb nicht weniger wahr sein, dass sie die Menschen notwendigerweise dazu bringt, sich in dem Maße zu hassen, in dem ihre Interessen sich kreuzen, außerdem sich wechselseitig scheinbare Dienste zu erweisen und in Wirklichkeit sich alle vorstellbaren Übel zuzufügen. Das heißt, er hat gesagt, ja, wir erkennen schon das Problem, die Gesellschaft irgendwie hasst sich, dort sind Probleme da. Der Mensch im Kern ist gut, also müssen wir die Gesellschaft, die Umstände ändern. Das ist sozusagen die Kernthese oder eine der Hauptthesen. Wenn man es weiter durchdenkt, fragt man sich natürlich, wenn alle Menschen gut wären, warum sind da die Umstände so schlecht? Ja, das wird von Rousseau nicht weiter durchdacht, sondern er stellt letztlich diese These auf, auch letztlich als idealistisches Denken. Der Mensch ist im Kern gut und wir müssen die Gesellschaft verändern, aber das Problem ist damit ja faktisch nicht gelöst. Denn die Frage bleibt ja nach wie vor bestehen, warum sind die Umstände, die Gesellschaft, viele Dinge so schlecht, so schwierig, so hasserfüllt, wenn der Mensch alle an sich einzeln genommen gut wären. Aber das ist das, was uns prägt. Jawohl, da ist er, Willy Milowitsch. Wer kennt ihn? Weiß ich nicht. Genau, da hinten, jawohl. Ein Schlagerstar, irgendwie, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre. Also wer mal richtig sich gute Musik anhören will heute Nachmittag, hat einen Schlager geschrieben, den habe ich mir gestern das erste Mal auf YouTube mal angehört. Ja, also das ist schon eine Erfahrung für sich. Also Willy Milowitsch, wir sind alle kleine Sünderlein. Also völlig verharmlosend, es geht dann irgendwie weiter, der Herrgott wird es bestimmt verzeihen und wir haben im Himmel noch genug Zeit, Engel zu sein. Also hier wird Sünde sozusagen verharmlost. Wir sind alle irgendwie kleine Sünderlein. Gott ist irgendwie lieb und gut. Das passt schon irgendwie. Und solche Musik ist ja immer zum einen, hat eine Prägekraft für eine Kultur der Zeit. Auf der anderen Seite wird Musik natürlich, ist auch Ausdruck dessen, wie Menschen denken. Ja? Wenn er das vielleicht im streng islamischen Land singen würde, weiß ich nicht, ob er damit so viel Erfolg gehabt hätte oder haben würde. Damals, 70er, 80er, war das sehr erfolgreich. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland haben so gedacht, denken vielleicht teilweise heute auch, manches hat sich irgendwie anders entwickelt, klar. Aber das war ein typisches Denken. Eigentlich sind wir alle irgendwie kleine Sünderlein. Man hat sich vom christlichen Denken an sich entfernt. Das ist aber letztlich nicht schlimm, denn wir haben einen lieben Gott und das passt schon alles irgendwie. Und so hat das Lied, denke ich, auch den Zeitgeist der damaligen Zeit sehr stark getroffen. Etwas früher, denke ich, Prägekraft. Aber damit wird ja das Problem der Sünde nicht gelöst. Also es wird faktisch nur verharmlost und irgendwie in so ein Lied gut gepackt. Tue Recht und scheue niemand, das ist, denke ich, so einige Jahre noch davor. Vielleicht so die 50er, 60er, 70er, also letztlich so meine Vatergeneration oder die Generation meines Vaters, die hat, denke ich, so gedacht. Wenn wir uns grob an die Ordnungen halten, die irgendwie unser Miteinander bestimmen, uns nicht korrumpieren lassen von anderen, dann liegen wir eigentlich richtig. Ja? Das ist auch so ein Satz, den habe ich durchaus noch, als ich bin ja gläubig geworden, so Mitte der 80er war das, und als ich dann angefangen habe, auch bei den Infoständen bei uns bei einer Gemeinde mitzumachen, das habe ich von älteren Leuten noch durchaus gehört. Tue Recht und scheue niemand, das ist mein Wahlspruch und dann wird das schon irgendwie passen. Und wenn es Gott gibt oder einen lieben Gott gibt, dann wird er damit im Endeffekt zufrieden sein. Mehr kann ich nicht machen, das reicht. Im Endeffekt aber auch hier das Problem nicht gelöst. Es ist nur einfach auf ein niedriges Level eigentlich gehoben, indem man sagt, wenn wir so einigermaßen richtig liegen, dann passt das schon. Wir sehen also eine große Bandbreite und letztlich wird deutlich von Religionsstiftern über Weltanschauungen immer weiter, finden wir das eigentlich Problem an sich ist nicht gelöst, denn wir gehören selbst immer dazu. Wir sind sündig, wir sind Egoisten. Und egal, ob wir das jetzt, wie am Anfang der Predigt vielleicht, diese Anekdote, der Mann leugnen oder im Humanismus sagen, eigentlich sind wir im Kern gut, wir müssen die Umstände ändern, oder es ein Stück lächerlich zu machen, wie eben Willy Milowitsch, oder es auf ein schaffbares Maß hinunterzuschreiben, alles reicht nicht aus. Man könnte hier sicherlich noch andere Welt anschauen, Religionen, Ansichten untersuchen, aber damit ist das Problem, die Frage nicht gelöst. Gibt es jemand, der sündlos ist, der eine echte Lösung auf dieses Problem aufzeigt? Und wir können dann aber in die Bibel reinschauen und dort natürlich auch erstmal die Frage, finden wir dort sündlose Menschen? Oder wird dort vielleicht Sünde sogar verschwiegen, verharmlost? Und wir merken, aber auch die großen Helden der Bibel, stellt man fest, hier wird eben nichts verharmlost, retuschiert, klein, schön geredet. Wir lesen von Sünden bei Abraham, Betrug bei Jakob, Mord bei Mose, Ehebruch, Mord bei David. Die Bibel ist da erstaunlich ehrlich. Sie zeigt, selbst die besten Gläubigen hatten Sünde. Man könnte vielleicht sagen, ja gut, Daniel wird keine offensichtliche Sünde beschrieben von ihm. Vielleicht ist das ja jemand, der keine Sünde in seinem Leben hatte. Vielleicht können wir uns an ihm besonders orientieren. Sicherlich ist er ein Vorbild. Aber wir lesen eine interessante Passage in Daniel 9, Vers 3 bis 6. Ich möchte es einmal vorlesen. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Und ich glaube, das ist jetzt nicht einfach nur Rhetorik. Ich finde es auch ein außerordentlich ehrliches Gebet, ohne Ausflüchte. Er sagt, wir haben uns an Gott versündigt, obwohl wir die Gebote, den Bund hatten, also wir hätten es besser wissen können, und obwohl die Propheten da waren, die zu allen Menschen gesprochen haben. Nicht nur zum König, da könnte man sagen, gut, da hätte man vielleicht anfangen können, aber auch zum Volk, zu jedem Einzelnen. Daniel lässt keine Ausrede gelten und bezieht es auch auf sich. Er sagt, ich gehöre da genauso mit zu. Ich bin auch sündig, auch wenn wir in der Bibel keine offensichtlichen oder gröberen Sünden von ihm lesen. Und letztlich finden wir somit bestätigt, was Römer 3, Vers 23 eigentlich ganz plakativ auf den Punkt bringt. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier ist also so, dass deutlich wird, es ist kein Mensch da, der ohne Sünde wäre. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen können, wir sind Sünder, uns passiert gelegentlich mal eine Sünde, sondern eigentlich ist das unsere DNA, ist ein Stück das, worin wir leben. Ich habe mal dieses Zitat zusammengefasst, das ist so ein bisschen schwurbelig gedacht vielleicht. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern eigentlich wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist der Unterschied so ein bisschen. Ja, wir sind nicht, so wie man es vielleicht auch sich vorstellen könnte, die Menschen Sünder in dem Sinne, dass das gelegentlich mal passiert, wie so ein gelegentlicher Unfall, aber eigentlich sind wir gut. Sondern unser Wesen, unsere DNA, wenn man so will, unser Erbgut, ist sündig und wir sind Sünder und daraus folgen natürlich immer wieder alle möglichen Sünden, sündhaftes Verhalten. Und spätestens, wenn wir die Maßstäbe Gottes sehen, merken wir, dass kein Mensch diesen genügen kann oder ihnen entspricht. Matthäus 5, 48, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jakobus 2, Vers 10 lesen wir, denn wer irgend das Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, ist aller Gebote schuldig geworden, weil er Gott gegenüber schuldig geworden ist. Und Psalm 51, Vers 7 bestätigt eben auch, Sünde ist unsere Natur, quasi unser Erbgut, unsere DNA. Das heißt wiederum nicht, dass wir nicht auch gute Dinge machen können. Lukas 11, Vers 13 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also hier nochmal diese Beschreibung des Seinszustandes, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, also im gewissen Umfang auch gute Taten tun könnt, wie viel mehr sollt ihr dann auf Gott vertrauen, der immer gut ist oder der absolut gut ist? Das ändert aber nichts an Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Ungerechtigkeit muss David eben bekennen, bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Also er sieht sein ganzes Leben unter diesem Aspekt und ist da auch ehrlich. Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen. Wir leben einerseits mit der Konsequenz dessen, aber jeder, alle, hat auch wieder persönlich gesündigt. Also keiner kann sagen, ja, das ist ja ungerecht, durch Adam haben wir uns das eingebrockt, aber ich bin doch eigentlich gut. Sondern es wird deutlich, jeder Mensch hat infolgedessen auch selber gesündigt, wird als Sünder bezeichnet. Wir sehen also in den großen Religionen, Ideologien, Philosophien und so weiter, es bleibt letztlich dabei, die Sündhaftigkeit, der Egoismus sind nicht überwindbar, torpedieren letztlich alle Bemühungen, nutzt auch andererseits nichts, wenn man einfach den Kopf quasi in den Sand steckt und damit meint, das Problem zu umschiffen. Und selbst in der Bibel finden wir, dass die größten Gottesmänner und Glaubenshelden Sünde in ihrem Leben hatten. Und da ist die Bibel eben überraschend ehrlich. Wenn man in viele andere Bücher hineinschaut oder wo sozusagen Vorbilder einer Ideologie genannt werden, da werden oft Dinge wegretuschiert und Menschen besser dargestellt, als sie es eigentlich waren oder andere Dinge unter den Teppich gekehrt. In der Bibel ist es absolut ehrlich, transparent, eindeutig. Und hier wird deutlich, auch in der Bibel finden wir, dass Menschen, die uns beschrieben werden, genannt werden, eben auch sündig sind. Und Römer 3, Vers 12 bestätigt sich. Und in Bezug auf Sünde ist die Bibel da eindeutig und ernüchternd. Und wenn das der ganze Befund wäre, wäre es katastrophal und hoffnungslos. Es würde letztlich immer so weitergehen, ohne echten Lichtblick. Dann könnten wir uns wahrscheinlich nur Johannes in der Offenbarung anschließen, wenn es dort heißt, und ich weinte, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Keiner wäre da gut genug. Und ich denke, da dürfen wir wieder, sollen, auch wenn wir diesen Befund sehen oder auch wie sich das in vielen anderen Bereichen darstellt, eigentlich wieder zum Staunen und zur Anbetung, zur Hingabe kommen, so wie wir das ja auch gehört hatten in der Predigt von Robert. Denn wir finden in der Tat Jesus, der als sündlos beschrieben wird, der in jeder Hinsicht würdig ist, der fehlerfrei ist. Und hier wiederum ist das biblische Zeugnis glasklar, absolut eindeutig, von allertiefster Gewissheit durchzogen. Wir hatten gesehen, selbst bei den Religionsstiftern der größten Religionen der Welt besteht hier riesige Unsicherheit und Fragen und keine Gewissheit, die ja auch nicht möglich ist letztlich. Und in der Bibel haben wir das überhaupt nicht. Hier ist es nicht so, dass ein paar Stellen vielleicht die Dinge anders darstellen könnten oder dass wir irgendwie im Nebel rumstochern müssten, sondern die Bibel ist hier eindeutig. Es gibt keine einzige Stelle, die in irgendeiner Weise nahelegen könnte, dass Jesus gesündigt habe oder nicht den Willen Gottes getan hätte. Ganz im Gegenteil, die Bibel bekennt sich eindeutig zur Sündlosigkeit Jesu. Er wird schon als heiliges Kind angekündigt, Lukas 1, Vers 35. Sündlosigkeit bedeutet hierbei nicht, das hatten wir ja auch von Robert gehört, dass er die sündlosen Beschränkungen des irdischen Lebens nicht erlebt hätte. Ja? Also, er war zum Beispiel müde, wird uns beschrieben, oder er war hungrig, er war durstig oder er schlief. Das heißt, er war den menschlichen Einschränkungen durchaus unterworfen, aber er hat nie darin gesündigt. Er hat nie gegen irgendein mosaisches Gesetz oder Gebot verstoßen und er lebte immer nach dem Willen Gottes. Das ist auch wieder eindeutig, Johannes 8, Vers 29. Er tat immer, was Gott wollte, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Das kann ich von mir nicht behaupten. Das war auch so ein Vers, der ist mir doch durch Mark und Bein gegangen, auch in der Vorbereitung, weil alle Zeit das ihm Wohlgefällige tun, da bin ich weit von entfernt. Hoffentlich zwischendurch oder immer wieder mal oder immer mehr, aber alle Zeit, das hat Jesus von sich sagen können. Alle Zeit das Gott Wohlgefällige getan. Und da ist sicherlich eine Diskrepanz, letztlich, wenn wir ehrlich sind, zu jedem von uns gegeben. Aber Jesus konnte es von sich sagen. Und es hat ihm auch keiner widersprochen, denn selbst seine Feinde mussten ihm zugestehen. Und gerade im Johannesevangelium finden wir ja viele Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Juden. Und immer wieder ging es um die Frage, wer ist er nun? Ist er letztlich dieser verheißene Messias, der Sohn Gottes? Und trotz dieser massiven Anfeindungen, auch von den Pharisäern, die es ja immer hinterfragt haben, mussten sie letztlich schweigen, als er fragt, wer von euch überführt mich einer Sünde? Ihr könnt in mein Leben gucken, ich lebe ganz öffentlich, transparent. Klar, sie konnten nicht in seine Gedanken schauen, aber er konnte das frei äußern. Vor allem, wer überführt mich einer Sünde? Weiß ich nicht, ob sich das jemand trauen würde, im freien Teil hier zu sagen, ja, wer kann mich einer Sünde überführen? Würde sicherlich keiner sagen können. Jesus konnte es sagen. Und das gegenüber seinen Feinden, die sind ja besonders kritisch, die waren ihm gegenüber nicht wohlwollend eingestellt und gesagt, naja, das ist vielleicht nicht so schlimm oder jenes, können wir drüber weggucken, sondern das waren seine Feinde. Jesus bestätigt, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Auch hier wieder, er hat alle Gebote des Vaters, alle Gebote Gottes gehalten. Jesus bleibt auch ohne Sünde und Schuld in der Versuchung durch den Teufel. Wir sehen diese beiden großen, oder die Versuchungsgeschichten in Matthäus und Lukas vor allen Dingen geschildert, in Markus wird es kurz erwähnt. Aber auch hier ging er siegreich hervor. Und es zeigt aber auch, Jesus kannte Versuchungen. Es war jetzt nicht so, dass er frei von Versuchungen war, aber er blieb ohne Schuld und Sünde. Das heißt, Jesus hat genauso Versuchungen durchgemacht wie wir, aber er blieb ohne Sünde und Schuld. Und sogar besonders große und schwere Versuchungen. Aber Jesus hat hier an keiner Stelle gesündigt oder den Versuchungen des Teufels nachgegeben. Während seiner Verhöre und seiner Kreuzigung, wir wollen jetzt die Verse nicht im Einzelnen lesen, wird ihm insgesamt 11-mal von ganz verschiedenen Seiten seine Unschuld bezeugt, auch von den Leuten letztlich, die ihn dann ans Kreuz gebracht haben. Von Judas wird es genannt, er geht dann hin und sagt, ich habe selbst Blutschuld auf mich geladen, habe einen Schuldlosen verraten. 6-mal wird es von Pilatus insgesamt bezeugt, der ihn letztlich dann doch verurteilt, aber je mehrfach bekennen muss, ich finde keine Schuld an ihm. Von Herodes Antipas wird es gesagt und dann auch durch den Schächer am Kreuz, der dann Buße tat, wo Jesus ihm sagen konnte, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Aber auch dieser Schächer sagt, du hast keine Sünde. Und auch die Frau des Pilatus und auch der römische Centurio, das steht vielleicht jetzt hier nicht drauf, genau, das war der letzte, das hatte ich hier vielleicht vergessen, der Hauptmann, der das auch dann zugeben muss, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Also alle haben bekennen müssen, wir finden keine Schuld an Jesus, obwohl sie sein Leben ja genau durchgeguckt haben. Sie wollten ja unbedingt etwas finden, woraufhin sie ihn umbringen konnten. Sie fanden letztlich nichts anderes, als dass Jesus letztlich zugegeben hat oder gesagt hat, klar, ich bin Gottes Sohn. Und das war eben dann die Frage, ist es Gotteslästerung, was es normalerweise wäre, wenn er ein Mensch gewesen wäre, wie jeder andere auch, ganz klar, oder aber ist er wirklich der Messias, Gott selbst, dann hätten sie sich ihm unterordnen, sich ihm beugen müssen, das wollten sie nicht. Jesus braucht dementsprechend auch keine Gebete um Vergebung. Wir lesen sowas auch nicht in der Bibel. Er braucht nicht, um Barmherzigkeit oder Gnade zu bitten, ja, wie es Mohammed vielleicht tun muss. Er braucht auch keine Gebete von seinen Jüngern. Er hat sie gebeten, dass sie ihn unterstützen im Garten Gethsemane, aber er braucht jetzt nicht speziell Fürbitte, um bei Gott Vergebung oder Barmherzigkeit zu erlangen. Im Gegenteil, Jesus betet für seine Jünger. Also das genaue Gegenteil. Johannes 17,11, ich bitte für sie. Wir wollen jetzt nicht alles lesen, wir haben einen Teil auch von Robert gehört. Jesus bittet für seine Jünger. Er kann es aus dieser sündlosen Position tun. Er kann für Menschen beten, braucht selber, aber jetzt nicht für Bitte oder Vergebung der Sünde. Lukas 22 steht, auf Petrus bezogen und auch damit auf die anderen Jünger. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus braucht auch keine Opfer für sich darzubringen. Nirgendwo in den Evangelien lesen wir etwas davon, obwohl er ja häufig im Tempel war. Und im Tempel bedeutete, man musste Opfer bringen. Schuld, Sühne, Sündopfer, weil einfach Schuld und Sünde da war. Jesus hat das nie getan, obwohl er sehr häufig im Tempel war, dort gepredigt, gelebt hat, immer wieder dort war. Er brauchte keine Opfer darbringen. Und das wird letztlich im Hebräerbrief beschrieben oder bestätigt. Hebräer 7,27, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, das, was ich gerade sagte, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen. Und das eben deshalb, weil explizit bezeugt wird, vorher in Vers 26, denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns heilig. Da wird es nochmal deutlich gesagt, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. Auch hier also eindeutig die Beschreibung und Darstellung hier im Hebräerbrief. Jesus brauchte keine Opfer. Er brauchte nicht in den Tempel, um zu opfern. Wir finden es auch nie in der Schrift, dass er das getan hätte, weil er eben sündlos und heilig war. Ganz im Gegenteil, aber auch zu den höchsten Repräsentanten der damaligen Religiosität, dem Hohenpriester, der musste opfern für seine eigenen Sünden. Man sagen könnte, vielleicht nur für die Sünden der anderen, der war vielleicht ganz heilig, wissen wir auch, dass es ganz so nicht stimmt, sondern der musste auch für sich selber erst Opfer darbringen und dann konnte er auch die anderen mit hineinnehmen. Und es bestätigen auch die anderen neutestamentlichen Schreiber eindeutig. Paulus zum Beispiel schreibt in 2. Korinther 5, 21 von ihm als den, der Sünde nicht kannte. Petrus genauso, beschreibt es mit anderen Worten, als den, der keine Sünde getan hat, 1. Petrus 2, 22 oder 1. Petrus 1, 19, beschreibt ihn als eines Lamm ohne Fehler und Flecken. Also auch hier Paulus, Petrus, ganz wichtige neutestamentliche Briefeschreiber bestätigen es. Und Johannes nochmal, jetzt in dem Brief, sagt ganz eindeutig, Sünde ist nicht in ihm. 1. Johannes 3, Vers 5. Also, wir finden in der Bibel absolute Eindeutigkeit, Gewissheit, Klarheit. Und das macht uns die Bibel ja auch, denke ich, so lieb, weil wir uns auf sie verlassen können. Sie ist in sich kongruent, klar. Wir finden hier keine Ungewissheit in Bezug auf diese Aussagen. Jesus ist sündlos. Jeder Mensch hat Sünde. Jesus ist sündlos und wir können uns auf seine Vergebung, auf seinen Kreuzestod verlassen, weil er alles getan hat, damit wir wieder Gott in Beziehung kommen. Was bedeutet es für uns? Hebräer 4, Vers 15, 16, wir haben ihn heute teilweise schon zitiert, aber auch letztes Mal davon gehört. Für mich ist es so einer der hilfreichsten Verse der Bibel und einer, an dem man sich immer wieder neu auch orientieren kann. Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der noch nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Hier kommt es wieder, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus wird hier also beschrieben, einmal als ein Vorbild. Er selber war schwersten Versuchungen ausgesetzt. Genau wie wir hat er auch mit den möglichen Auswirkungen von Müdigkeit, Hunger und so weiter zu tun. Er wurde vom Teufel mit unglaublichen Möglichkeiten versucht. Ja. Du kannst alle Reiche der Welt bekommen. Das war ja auch eine besondere Versuchung. Und Jesus hat ihm ja nicht widersprochen. Er hat nicht gesagt, das stimmt gar nicht. Sondern Jesus hätte vom Teufel alle Reiche erstmal der Welt bekommen. Und Jesus sagt nein, lässt sich da überhaupt nicht drauf ein. Er war ständig auch von Menschen versucht. Hebräer 12 sagt es mal, er erlitt großen Widerspruch von Sündern, die er erduldet hat, ja, bis hin eben zum Kreuz, bis zur Kreuzigung. Und auch hier lesen wir von einer zugespitzten Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz, Matthäus 27, Vers 40. Also das Leben Jesu war auch von Versuchungen durchzogen, von Angriffen bis hin zur Kreuzigung. Aber er war sündlos und damit ist er uns ein großes Vorbild, ihm nachzueifern, weil wir an ihm sehen können, wie das sein kann. Aber, man kann ja sagen, jetzt ist er das riesige Vorbild, unerreichbar irgendwo und wir sind ganz klein. Aber er hat eben Mitgefühl und Mitleid. Das ist ja manchmal auch so. Wenn Menschen etwas erreichen, das erleben wir vielleicht auch in unserem Umfeld, dann sind sie vielleicht auch stolz und gucken auf die anderen herab und sagen, ja gut, du hast es nicht geschafft und ich kann dir zeigen, was ich für eine Leistung erbracht habe und so weiter. Jesus ist ganz anders. Er war dieses Vorbild, ist dieses Vorbild, aber er hat trotzdem Mitgefühl und Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er kann es aber eben auch verstehen, weil er es selber durchlitten hat. Er hat ein Herz voller Liebe und Barmherzigkeit, ist nicht wie Allah einfach ein ferner Gott, bei dem er nie Gewissheit hat, der weit über allem steht. Nein, Jesus ist uns nahe, er versteht uns und damit ist er uns für uns auch immer eine Ermutigung. Er lädt uns zu sich ein, als die, die wir eben oft mühselig und beladen sind. Aber wir haben diese Einladung. Wir dürfen jederzeit zu Jesus kommen und uns mit allen Fragen, Problemen, Nöten an ihn wenden. Und wir dürfen auch mit Freimut kommen, mit Freimütigkeit, nicht verschämt, nur bei besonderen Anlässen, sondern immer gerne, immer mit offenen Armen angenommen. Und es ist auch immer die Frage, nutzen wir überhaupt diese Möglichkeit? Ist uns das klar oder geht das doch nicht im Alltag immer wieder verschütt vielleicht auch? Hier werden wir sogar aktiv eingeladen. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Eine Einladung, immer wieder zu ihm zu kommen. Lasst uns hinzutreten. Wir stören nie. Wir finden immer ein offenes Ohr. Wir finden immer jemand, der zuhört. Immer jemand, der für uns da ist. Das legt dieser Vers nahe. Und wir bekommen Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Wir finden bei Jesus Gnade und Barmherzigkeit. Nicht Drohung, Ärger, Stress, Vorhaltungen, sondern Gnade, Barmherzigkeit, echte Hilfe. Jesus hat also nicht nur Mitleid, sondern er kann auch wirklich helfen, verändern, retten, trösten, Neues schaffen. Das ist ja auch, viele Menschen können Mitleid mit uns haben, wenn wir in einem Problem, in einer Schwierigkeit stecken, aber vielleicht können sie gar nicht helfen, nicht weiterhelfen. Jesus kann und will auch helfen. Was für eine große Einladung. Thron der Gnade, wir hatten es auch gesungen auch. Wir haben Zugang zu ihm, obwohl er zu diesem Thron der Gnade, zu all seiner Macht und Größe. Und das, denke ich, sollten wir nicht vergessen, sondern immer wieder zu ihm kommen, gerade auch da, wo es uns nicht gut geht, wo wir Schwierigkeiten haben, wo Leid da ist. Nicht erst, wie wir manchmal denken, jetzt müssen wir erstmal alles so ein bisschen gerade biegen und dann können wir aus einer Position zu Jesus kommen, sondern ganz im Gegenteil. Dort, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir unserer Schwachheit bewusst sind, wo wir mit Sünde kämpfen, dann lasst uns zuerst und vor allem zu ihm kommen. Das ist ein riesiges Vorrecht für uns als Gläubige. Wir haben hier jederzeit Zutritt. Mohammed musste am Ende seines Lebens sagen, ich weiß nicht genau, wie das mit Allah ist. Ich weiß nicht, ob ich Vergebung habe. Ich weiß nicht, wo ich lande. Ich kann nicht wirklich euch den Weg weisen, obwohl viele Menschen ihm ja nacheifern. Hier haben wir eine ganz andere Situation. Wir als Gläubige dürfen jederzeit zu ihm kommen, auch nicht nur einmal im Jahr zu speziellen Situationen, bestimmten definierten Festen, sondern immer. Hebräer 7, Vers 25 fasst es dann nochmal zusammen. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das fasst das eigentlich nochmal sehr gut zusammen. Das, was Jesus getan hat, ist völlig, vollumfänglich, komplett, 100%, wie man es auch formulieren will. Wir können selber nichts dazu tun. Man kann nichts davon wegnehmen. Es reicht völlig aus für jeden Menschen, für jede Situation, für jede Sünde. Ein letzter Punkt. Und damit geht es auch so ein bisschen nochmal, wie entscheiden wir uns auch oder wohin, was machen wir daraus? Markus 10, 17 bis 18. Ich lese nicht die ganze Geschichte, sondern einfach nur hier diesen Anfang. Hier handelt es sich um den sogenannten reichen Jüngling und der im Kern die entscheidende Frage stellt, was muss ich nun tun, um ewiges Leben zu haben? Gestern war ich, oder jetzt am Wochenende mit der Bibelschule Brake, hatte ich einen Workshop über Evangelisation auf der Straße. Wir waren dann auch gestern bei einem Einsatz in der Fußgängerzone gewesen, mit einer ganzen Reihe junger Leute. Und wir stellen immer die Frage oder versuchen damit einen Einstieg zum Gespräch zu bekommen, was würdest du sagen, wenn du stirbst und Gott fragt dich, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Also wie kann ich das ewige Leben haben? Nur wir stellen den Leuten die Frage, damit sie überhaupt zum Nachdenken kommen. Ganz viele sagen, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht oder oh, das ist ja eine schwierige Frage. Hier kommt sogar jemand hin, dem das auf dem Herzen liegt, dem das auf der Seele brennt. Wie kann ich ewiges Leben haben? Er kommt also mit dieser ganz ernsthaften Frage zu Jesus. Und Jesus gibt in meinen Augen eine unglaublich geniale Kombination eigentlich aus Frage und Antwort. Der Jüngling spricht ihn ja hier an mit guter Lehrer, Rabbi, was ja auch völlig stimmt, mit Ehrerbietung. Und in der Tat haben ja auch viele Menschen bestätigt, dass Jesus ein außergewöhnlicher Lehrer war. Selbst die Leute, die ihm kritisch gegenüberstanden, mussten sagen, so hat eigentlich noch nie jemand geredet. Also er hatte eine unglaubliche Lehrbegabung und Fähigkeit. Und ich sagte, du bist ein guter Lehrer. Wie reagiert Jesus jetzt? Er fragt oder antwortet eigentlich auch damit schon, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und Jesus zeigt hier eigentlich auf, und damit ist eigentlich schon, eigentlich, wenn der Jüngling es hier verstanden hätte, alles gesagt, wenn ich nur ein guter Lehrer wäre, nur ein besonders guter Mensch, könnte ich dir letztlich nicht wirklich helfen. Dann könnte ich dir nicht sagen, oder könnte dir schon gar nicht helfen, in die Ewigkeit zu kommen, in den Himmel zu kommen. Dann könnte ich dir vielleicht gute Dinge nennen, aber im Endeffekt wäre ich auf dieser Ebene des Gutseins. Denn keiner ist gut, außer Gott. Anders gesagt, alle Menschen sind Sünder. Und wenn Jesus jetzt einfach nur gut wäre, dann wäre er einfach auch nur ein sündiger Mensch, könnte dann aber auch genauso wenig helfen wie alle anderen, die wir uns schon angeschaut haben. Aber Jesus sagt, einer ist gut und das ist Gott. Das heißt, Jesus zeigt hier schon, dass er Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, nämlich in diesem absoluten Sinne gut und sündlos. Damit zeigt er jetzt dem Jüngling schon, du kannst wissen, mit wem du sprichst und ich kann dir tatsächlich Sünde und Schuld vergeben. Du kannst davon freigesprochen werden und du bist an den richtigen, du hast die richtige Frage an den richtigen Mann gestellt. Aber er muss verstehen, Jesus ist nicht einfach nur ein guter Lehrer, nicht einfach nur ein guter oder besonders guter Mensch oder wie auch immer, sondern er ist wirklich gut im absoluten Sinne, sündlos und damit Gott, Gottes Sohn. Und wir wissen, der Jüngling erkennt es nicht sofort, deshalb muss Jesus noch ein bisschen nachbohren und fragt, was ist denn mit den Geboten, hast du die alle gehalten? Der Jüngling sagt, jawohl, so ähnlich wie der Mann da am Anfang meiner Geschichte, habe ich alle eingehalten. Und jetzt sagt Jesus, dann gib dein Geld weg, verkaufe alles und gib's den Armen. Damit geht er traurig weg, lesen wir, der junge Mann. Und es wird deutlich, er hat die Gebote Gottes übertreten, nämlich schon das erste. Reichtum war sein Götze und er hat es mehr als Gott geliebt. Und damit hat er das erste Gebot übertreten schon. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, beziehungsweise sollst Gott den Herrn dein Lieben, den Herrn dein Gott lieben über alles. Das heißt, er hat dieses Gebot, diese Gebote, schon gleich das erste übertreten. Das macht Jesus ihm deutlich. Auch du bist ein Sünder, auch du bestätigst, keiner ist gut als nur Gott alleine. Und er muss diese Entscheidung treffen. Leider geht er traurig weg, aber er hätte auch eine andere Entscheidung treffen können. Jesus hat ihn hier eingeladen und ich denke, das ist auch die Einladung, die damit zusammenhängt, dass Jesus sündlos ist, dass er wirklich Gottes Sohn ist, dass er unsere Schuld vergeben kann, dass jeder diese Entscheidung auch treffen muss. Und wenn heute hier jemand ist, der sagt, ich habe das noch nicht in der Form getan, diese Frage wirklich für mich beantwortet, wer ist Jesus eigentlich für mich? Gut im allgemeinen Sinne, ein Prophet, vielleicht ein Heiler, vielleicht ein Vorbild? Oder ist er wirklich sündlos, wie es in der Bibel klar bezeugt wird? Dann ist er auch Gottes Sohn. Dann kann er dich völlig erretten. Wir hatten es gesehen durch seinen Tod am Kreuz. Das reicht total aus, ist 100%. Alle deine Sünde und Schuld können vergeben werden. Damit ist sein Grundproblem gelöst. Eine Beziehung zu Gott ist bis in alle Ewigkeit her wieder möglich und hergestellt. Und wir lesen, dass Jesus diesen jungen Mann voller Liebe angeblickt hat. Und so ist Jesus auch heute zu dir, zu uns. Und deshalb die Ermutigung auch,
Nimm ihn heute an. Du kannst ja mit jemand auch reden, beten hier aus der Gemeinde. Und das wäre schade, wenn auch du traurig weggehen würdest, wie hier dieser junge Mann, sondern dass du die Chance nutzt, im Glauben dich an Jesus zu orientieren, ihn anzunehmen als den, der wirklich ist, sündlos, Gottes Sohn, als der, der wirklich helfen kann. Aber es gilt auch, denke ich, für uns, die wir gläubig sind, darf es auch eine Herausforderung sein, eine Anfrage: Ist Jesus in deinem gelebten Alltag, einschließlich auch deines Geldes, deiner Beziehungen, wirklich der Herr? Ist er da wirklich Gottes Sohn, der damit die höchste Autorität hat? Oder vielleicht nur noch ein Lippenbekenntnis, dass wir ihn bekennen als Sohn Gottes, als sündlos, aber eigentlich hat es keine echten Auswirkungen mehr. Wir behandeln ihn im Endeffekt wie einen Menschen, der vielleicht besonders gut ist, aber nicht mehr in diesem Sinne. Wir haben es ein Stück aus den Augen verloren. Und auch da ist die Anfrage: Staunen wir wieder neu und beten wir ihn an, aber kommen wir dann auch zur Hingabe und schauen auch in unserem Alltag, in seinem Leben, ist er das noch wirklich? Darf er das noch wirklich sein? Auch das, denke ich, ist bei diesem reichen Jüngling eine Anfrage an uns, der eben andere Dinge, in diesem Fall sein Reichtum, höher angesetzt hat als Gott und als die Beziehung zu Gott und zu Jesus. Ich fasse zum Ende kurz zusammen. Wir hatten gesehen, kein Mensch ist ohne Schuld, ohne Sünde. Er braucht Vergebung. Kein Religionsstifter, Philosoph, Ideologe hat dieses Problem letztlich lösen können, eine tragfähige Antwort bieten können, egal jetzt aus welcher Facette es betrachtet wird, bis hin zum lächerlich machen. Aber eine echte Antwort hat es nicht gegeben oder gibt es nicht. Auf der anderen Seite finden wir ganz im Gegensatz dazu eigentlich in der Bibel, Jesus ist sündlos. Und das wird in der Bibel, kann man sagen, aufs Gewisseste bezeugt. Und er kann somit wirklich vollkommen retten, so wie es der Hebräerbrief sagt. Hier ist die Bibel ganz eindeutig und absolut verlässlich. Unser Glaube fußt also auf festen biblischen Tatsachen. Und wir dürfen auch, weil er Sieger ist über Sünde und Tod, jederzeit zu ihm kommen. Er ist der, der immer offen ist für uns. Der Thron der Gnade steht uns immer offen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir werden sogar aktiv eingeladen, hinzuzukommen. Und das ist nicht zeitlich oder örtlich begrenzt. Es gibt nicht besondere Orte, wo wir nur zu Jesus kommen können oder besondere Zeiten. Aber auch angesichts dieser Tatsache, welche Entscheidung triffst du? Jesus annehmen, sein Kreuzestod für deine Sünden in Anspruch nehmen oder dort, wo wir auch gläubig sind, ist er wirklich noch unser Herr? Ist er die höchste Autorität in unserem Leben, der in alle Bereiche hineinreden darf, oder sind doch Dinge da, die schon sich in Richtung Götzen vielleicht zumindest entwickeln? Amen. Ich würde zum Abschluss der Predigt gerne noch beten. Wer kann, den würde ich bitten, mit aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir sind dir sehr dankbar einfach für diese Reihe, die wir in unseren Predigten halten, dass wir uns nochmal ganz bewusst und konzentriert auf dich ausrichten dürfen, auf dich fokussieren können. Darum soll es eigentlich immer gehen, aber wir müssen auch zugeben, dass es uns im Alltag manchmal verloren geht oder nicht so präsent ist, nicht so klar und eindeutig ist, Herr Jesus, und deshalb wünschen wir uns, dass es dazu beiträgt, dass du immer wieder neu ganz in den Fokus gerätst, dass wir uns ganz auf dich konzentrieren, weil du unser Herr bist. Du bist sündlos, das bezeugt dein Wort. Du bist Gottes Sohn, du bist der Einzige, der erretten kann. Du bist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und dein Wort ist da eindeutig und wir können uns darauf in jeder Situation verlassen. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass wir freimütig zu dir kommen können, dass der Thron der Gnade uns immer offen steht, dass wir nicht auf bestimmte Orte setzen müssen, auf bestimmte Zeiten warten müssen, sondern dass wir uns jederzeit an dich wenden dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du gut bist, dich immer zu uns zuwenden willst und dass wir bei dir jemand haben, der ein Vorbild ist, aber der auch ganz viel Mitleid hat mit uns, weil er uns kennt, weil du uns kennst, so wie wir sind. Herr Jesus, aber wir wollen auch beten, dass Menschen, die dich noch nicht angenommen haben, dass sie diese Chance ergreifen, dass sie nicht wie der reiche Jüngling traurig weggehen, weil sie zwar irgendwo erkennen, dass du ganz besonders bist, aber letztlich deine Autorität nicht über ihrem Leben anerkennen wollen, letztlich ihre Götzen haben, letztlich doch Sünde haben, die sie vielleicht nicht abgeben wollen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du auch dort gnädig bist, die Einladung wiederholst, deutlich machst, in ihren Herzen hineinsprichst, sodass auch Menschen sich wieder, das erste Mal vielleicht für dich ganz klar und eindeutig entscheiden. Bitten dich auch für uns, dass wir als Gläubige nicht Götzen haben oder Dinge, die uns von dir wegziehen, sondern dass wir immer wieder uns bewusst machen, du bist die höchste Autorität, du bist sündlos, du bist Gottes Sohn. Danke, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass wir das heute auch im Abendmahl feiern durften, uns daran erinnern konnten. Danke, dass wir es in den Liedern gehört haben. Herr Jesus, so bitten wir um deinen Segen, um deinen Frieden und deine Kraft für die nächste Woche. Amen. Ja, nehmt gerne Platz.